Ja, schönen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich möchte uns alle mit hineinnehmen in eine Begebenheit aus dem Leben Jesu. Ich lese aus dem Matthäusevangelium aus dem 14. Kapitel ab Vers 13. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmenge es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Krankheiten. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden alle gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Sicher eine Geschichte, die wir gut kennen. Einige von uns werden sie im Kindergottesdienst, bei einer Sonntagsschule, nachdem wie das früher hieß, gehört haben, vielleicht auch gemalt haben. Ich möchte uns einladen, heute mal nicht so unbedingt auf das Wunder zu achten, das sicherlich fantastisch ist, sondern auf einige andere Akzente. Ich habe uns zur Hilfe deswegen auch eine Folie mitgebracht, und hin und wieder wird dann dort ein, bin ich zu leise? Und hin und wieder wird dann dort ein Satz zu merken erscheinen. Der erste ist gleich: Jesus an einem öden Ort. Da ist Jesus an einem öden Ort. Kann man den ersten Satz haben? Warum ist er eigentlich da hingegangen? Warum geht Jesus an einen öden Ort? Johannes der Täufer ist von Herodes getötet worden. Und nun hört Herodes von Jesus und überlegt: Wer ist denn dieser Jesus? Ist denn Jesus vielleicht der Johannes der Täufer wieder auferweckt worden, wieder zurückgekommen ins Leben und wieder ein Prophet? Manche Menschen sagen dem Herodes das so. Ein Prophet, der wie andere auch immer gegen die Mächtigen aufstand und sie anprangerte wegen ihres unsozialen Verhaltens oder wegen der Missstände, die sie selbst durch ihre Regierung hervorgerufen haben. Stellt Herodes nun Jesus nach? Jesus ging jedenfalls in ein Gebiet, in dem Herodes keinen machtpolitischen Einfluss hatte. Noch ist die Stunde des Machtkampfes, der existenziellen Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Machthabern dieser Welt nicht gekommen. Doch es spitzt sich zu. Die Pharisäer und auch Anhänger von Herodes überlegen, Jesus nach einer Heilung am Sabbat zu töten. Jesus geht nicht irgendwo hin. Er geht an einen öden Ort. Der öde Ort ist im Alten und im Neuen Testament auch immer ein besonderer Ort der Gottesbegegnung. Es ist ein einsamer Ort, karg, oft eine Wüste oder eine Steppe. Nichts lenkt ab und nichts soll ablenken von Gott. Heute suchen Menschen manchmal auch solche Orte auf, um mit sich allein zu sein, um mal über sich nachzudenken, vielleicht auch, um mit Gott allein zu sein. Und nichts soll dann ablenken. Kein Fernseh, kein Telefon, kein Handy oder auch kein Internet. Und der öde Ort in der Bibel und auch heute kann ganz verschiedene Facetten hervorbringen. Einmal ist er der Ort der Versuchung. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Vom Gegenspieler Gottes. Er sollte seine Sohnschaft, Gottes Sohnschaft beweisen, indem er das tut, was ihm der Gegenspieler sagt. Er sollte aus Steinen Brot machen für seinen Hunger zum Beispiel. Der öde Ort ist auch der Ort der besonderen Gottesbegegnung. Wenn wir zum Beispiel an Mose denken und den Dornbusch oder an das Volk Israel mit den 20 Geboten oder an Elia am Horeb, wo Gott ihn fragt, was willst du hier? Was suchst du? Und Elia eine neue Gottesbegegnung hat und auch einen neuen Auftrag bekommt. Und so ist der öde Ort der Ort der Versuchung, der Ort der Klärung und der Ort der besonderen Gottesbegegnung und damit ein heiliger Ort. Und so auch hier. Dieser öde Ort wird zum heiligen Ort der Gottesbegegnung, in dem Gott den Menschen seine Güte zeigt, ihnen das Wohlwollen Gottes nahe bringt. Jesus ist nicht allein, vielleicht wollte er allein sein, aber die Menschen sind hinter ihm her. Einer, der so von Gerechtigkeit predigt, einer, der so Hoffnung stiftet, der Kranke heilt, dem laufen die Leute nach. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, er hatte Erbarmen. Es ist immer ein Wort, das hier gebraucht wird, das von Mitleid, Erbarmen, ja von Erschrecken über den Zustand des Menschen in Bezug auf Gott berichtet. Jesus geht auf dieses Volk ein und heilt viele von ihnen. Darüber wird es Abend. Was soll nun mit den Menschen geschehen? Jetzt wird es das, wo ich euch mitnehmen möchte. Die Jünger haben sich nämlich Gedanken gemacht. Da sind so viele, und die haben langsam Hunger. Sie haben diese notvolle Situation wahrgenommen. Sie haben sich sogar betreffen lassen. Sie haben nicht gedacht, ach, das geht uns nicht an, jeder muss für sich selber sorgen. Sondern sie gehen zu Jesus hin und machen ihm einen Vorschlag. Denn sie sind hier an einem öden Ort. Hier gibt es nichts. Keine Herberge, kein Supermarkt, keine Tanke, kein Schnellimbiss und auch kein Kiosk. Gar nichts. Man muss schon woanders hingehen, um sich Nahrung zu besorgen. So machen sie Jesus einen handfesten, logischen Vorschlag. Entlass die Menschen, die umliegenden Orte sind nicht so weit weg, da können sie hingehen, da können sie sich dann was kaufen oder was besorgen. Kaufen damals sowieso nicht, man war damals auf die Gastfreundschaft der Dorfleute angewiesen. Soweit eine für sie damals ungewöhnliche Geschichte. Menschen wenden sich an Jesus, der ihnen Hoffnung macht, der sie nicht im Stich lässt. Doch nun kommt etwas hinzu, Hunger. Menschen haben Hunger. Hatte Jesus ihren Hunger nach Leben, nach Gesundheit, nach Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit Gottes, nach Gerechtigkeit, nach Zuwendung gestillt, tritt nun ein anderer Hunger auf den Plan. Der Magen knurrt, es ist Abendbrotzeit, sie ist schon fast vorüber, es ist schon ziemlich spät, laut Text. Rein körperlichen Hunger werden die wenigsten von uns kennen. Vielleicht die älteren Geschwister noch, die die notvolle Zeit des Krieges miterlebt haben. Und dass wir abgeben sollen, wenn wir was haben, das wissen wir auch. Das ist nicht Sinn dieser Geschichte. Diese Geschichte ermutigt zu etwas anderem. Nämlich zu uns Jünger und Jüngerinnen, die Jesus sogar seine Freunde oder seine Schwestern und Brüder nennt, ermutigt sie, einmal etwas wahrzunehmen. Den Hunger der Menschen in ihrer Umgebung wahrzunehmen. So wie die Jünger das damals ja auch gemacht haben. Sie sollen wahrnehmen und hingucken. Was geschieht mit Menschen in unserer Zeit, deren Magen satt ist, aber deren Herz verhungert? Deren Herz nicht versorgt wird? Rein körperlich wissen wir, was dann passiert. Dann gibt es einen Infarkt. Herz aber im Sinne der Bibel ist auch das Zentrum des Menschen. Da, wo fühlen, wollen, denken und wahrnehmen zusammenkommen. Wir würden in unserem Sprachgebrauch eher von Seele oder auch vom inneren Menschen reden, von der individuellen Einzigartigkeit eines jeden von uns. Was ist, wenn die Seele verkümmert, verhungert, keine Nahrung bekommt an Verständnis, an Zuwendung, an Hoffnung, an Anerkennung, an Liebe, keine Nahrung bekommt an ehrlicher Wertschätzung oder aufbauenden, ermutigenden Gedanken. Dieser Mensch verkrüppelt innerlich. Er verkommt. Vielleicht wird er rabiat oder er wird depressiv und zieht sich zurück. Gibt es deshalb in unseren Buchhandlungen so viel Literatur über Lebenshilfe ganz unterschiedlicher Art, weil Menschen diesen inneren Hunger spüren und nicht genau wissen, wo sie ihre Seele sättigen können? Hungern bei uns die Menschen mehr innerlich als äußerlich? Ich will nicht ausschließen, dass es auch in unserer Gesellschaft Menschen gibt, bei denen am Monatsende oft das Geld fehlt, um sich Nahrung kaufen zu können. Deswegen gibt es ja die vielen Tafeleinrichtungen, bei denen sich auch viele Christen engagieren. Die Jünger hatten damals einfach erst einmal wahrgenommen, was den Menschen zum Leben fehlt. Und so ermutigen sie auch uns, wahrzunehmen den Hunger der Menschen heute um uns herum. Das Wahrnehmen ist etwas anderes als das, was uns die Werbung weismachen will. Die will uns ja immer einreden, was wir brauchen müssten. Nein, genau hingucken, was ist da, was dem anderen, meinem Nächsten oder meinem Kollegen, Arbeitskollegen fehlt. Doch es stimmt, der körperliche Hunger ist leichter wahrzunehmen. Der meldet sich auch von sich aus viel schneller als der seelische Hunger. Aber um den seelischen Hunger wahrzunehmen, ehrlich wahrzunehmen und nicht nur vorgetäuscht, brauchen Menschen erstmal ein vertrauensvolles Verständnis. Sie brauchen eine Atmosphäre, wo sie ehrlich und offen und ohne sich schämen zu müssen, über ihre innere Bedürftigkeit reden können, wo nicht gleich geurteilt oder gewertet wird. Es gibt Situationen, in denen vielleicht auch erstmal diese Bedürftigkeit ausgelotet werden sollte. Ein Vater, der 3 Söhne hatte, und aus allen 3 Söhnen ist was Tolles geworden, die sind gut zurechtgekommen in ihrem Leben, wurde gefragt, ob er alle Söhne gleich erzogen habe. Da hat er gesagt, nein, ich habe jedem gegeben, was er braucht. Das ist nicht so einfach herauszufinden, was braucht der andere wirklich. Er braucht nicht unbedingt das, was ich mir einbilde, was er brauchen würde, sondern das muss ich schon ein Stück erfragen. Menschen versuchen ihren inneren Hunger heute auch oft selbst zu stillen, damit der Jagd nach dem besonderen Kick, das besondere Erlebnis, das besondere Ereignis, die besondere Erfahrung. Und doch erleben sie oft, das ist eigentlich nur Fastfood für die Seele. Stillt ein wenig, aber nährt das Verlangen nach mehr. Nichts gegen solche Erfahrungen, aber sie sättigen sie wirklich die Seele. Die Jünger haben sich damals eine Lösung überlegt. Das kennen wir vielleicht auch. Wir überlegen uns was, wie wir Gemeinde bauen, wie wir Menschen begegnen können, wie wir ihnen helfen können. Und sie sind damit zu Jesus gegangen. Und dann fordert Jesus sie heraus. Gebt ihr ihnen. Und dann sagen sie, wir haben nicht mehr. Das ist das Nächste, wozu uns diese Jünger ermutigen, wahrzunehmen, was sie haben. Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, sagen sie. Manchmal ist es schön wahrzunehmen, was Jesus hier nicht sagt. Die Jünger erhalten keinen Vorwurf, dass sie nicht mehr haben. Kein Kommentar von Jesus. Ja, was habt ihr denn lieben langen Tag gemacht, während ich hier gepredigt und geheilt habe? Ihr hättet doch schon mal was organisieren können. Kein Vorwurf. Habt ihr den ganzen Tag gepennt? Hättet doch auch dran denken können. Es gibt immer wieder Menschen, die so reagieren, die hinterher immer alles besser wissen, was man vorher hätte machen sollen. Komisch nur, dass sie es vorher nicht sagen. Nein, Jesus weiß, dass das nicht hilft. Und so geht er mit euch und mit mir und mit uns nicht um. Die Jünger waren auch ein Stück unverschuldet mit in diese Situation gekommen. Und das ist erstmal eine Erleichterung und eine Entlastung. Wir müssen bei Jesus nicht auf alle Nöte, die uns begegnen, auf alle Herausforderungen, sofort die richtige Lösung haben und eine umfassende Antwort haben. Wir müssen nicht alle Not, die wir wahrnehmen, aus eigener Kraft erfüllen. Das können wir auch gar nicht. Das würde uns überfordern und wir würden uns gegenseitig dabei überfordern. Christen brauchen sich nicht zu überfordern, auch nicht gegenseitig, aber sie können sich herausfordern lassen. Die Jünger haben damals das, was sie hatten, wahrgenommen und sie haben es eingebracht. Und dazu ermutigt uns das Verhalten der Jünger weiterhin. Einbringen, was wir haben und es Jesus überlassen. Und er dankt dafür, gibt es an die Jünger zurück und sie teilen es aus. So werden wir ermutigt, wahrzunehmen, was wir denn haben. Also nochmal, wir werden nicht ermutigt, wahrzunehmen, was wir nicht haben, sondern das, was wir haben. Und es reicht aus, erst einmal in den Augen Jesu, was du hast. Hier können Christen und auch Menschen Wertschätzung erleben, indem Jesus das wertschätzt, was jeder hat, was jeder kann. Jesus achtet es, auch wenn es in deinen oder meinen Augen vielleicht sehr gering ist. Wenn es nur die 10 Minuten sind, die ich einem Kranken, wenn ich einen Kranken besuche und ich nicht mehr Zeit habe, 10 Minuten sind manchmal schon ganz schön viel für jemanden, der den ganzen Tag alleine im Zimmer ist. Oder nur das Stille Beisammensein mit jemandem, der traurig ist über einen Verlust und all die Worte, die ihn trösten wollen, nicht mehr hören kann, weil sie nicht ankommen in der Situation, sondern einfach nur einen Arm braucht, der sich um ihn legt und sagt, ich verstehe dich. Jetzt bin ich schon etwas vorausgeeilt. Denn bevor wir einbringen, was wir haben, müssen wir es doch erstmal wahrnehmen und vielleicht auch erstmal wieder neu von Gott empfangen. Wahrnehmen, was hat Gott denn gegeben? An Möglichkeiten, an Zeit, an Kraft, an Fähigkeiten, an Einfühlungsvermögen. Ehrlich wahrnehmen. Nicht mit der Einstellung, eigentlich müssten wir ja so und so viel Zeit und Kraft und so zur Verfügung haben. Oft kann ein Gesprächspartner dabei helfen. Da gibt es die Geschichte von einer Frau, die zu ihrem Pastor kommt und darüber klagt, dass sie nicht begabt sei, mit anderen Menschen über den Glauben zu reden. Sie hat schon einige Schulungen mitgemacht, aber so richtig bekommt sie das nicht hin. Sie ist tief traurig darüber. Der Pastor fragt sie spontan, was machst du denn am liebsten? Dann sagt sie, ich bewirte doch so gerne Menschen. Und der Pastor schmunzelt, denn er kennt die Gastfreundschaft. Und dann sagt er zu ihr, dann tu dich doch mit jemandem zusammen, der gerne und gut über seinen Glauben reden kann. Und ladet eure Freunde und Nachbarn ab und zu mal ein. Nach einiger Zeit ist aus dieser Zusammenarbeit ein missionarisch-seelsorgerlicher Hauskreis entstanden. Menschen haben eingebracht das, was sie hatten und nicht das, was andere meinten oder sie selber meinten, haben zu müssen. Oft sind es doch auch gar nicht die großen Ereignisse, die die Seele sättigen. Oft ist es doch der liebevolle Blick, das anerkennende Wort, das immer wieder kommt. Und das andere, wir können doch eigentlich auch nur weitergeben, was wir empfangen haben. Auch die Jünger sind satt geworden. Und das soll uns auch trösten, dass wir nicht ausbrennen müssen als Christen. So lädt diese Geschichte ein, sich von Gott seine eigene Seele sättigen zu lassen und das Empfangene zu teilen. Das feiern wir eigentlich immer, wenn wir Abendmahl feiern. Ne? Gott sättigt unsere Seele mit Versöhnung, mit Vergebung. Wir nehmen daran teil und teilen es untereinander. Nun bin ich vielleicht euch noch eine Antwort schuldig. Ich muss mal auf meine Uhr gucken, reicht noch. Ja. Was ist denn nun, was den Hunger der Seele, des Herzens bei den Menschen stillt? Ich kann das auch nicht so genau sagen. Ich halte mich da gerne an die Geschichte von dem Vater und den 3 Söhnen. Das kann man nicht immer so pauschal sagen. Jeder hat da auch ein Stück andere Bedürftigkeit. Aber es gibt schon eine generelle Richtung, denn dass der Mensch nicht nur vom Materiellen leben kann, haben auch die beiden letzten Päpste gesagt. Ob sie dabei an das Wort Jesu gedacht haben, das weiß ich nicht, dass er erwidert hat auf seine Versuchung auch an einem öden Ort, wie erwähnt, als er seine Gottessohnschaft beweisen sollte. Da sagte er, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Wenn man genau übersetzt, von jedem lebendigen, also gerade herausgesprochenen Wort. Was für ein Wort hatte denn Jesus gehört, mit dem er leben konnte? Was für ein Wort hatte er gehört, das seine Seele gesättigt hat? Es war das Wort kurz zuvor in seiner Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist ein Wort der Wertschätzung Gottes Jesus gegenüber. Es ist ein Wort der Wertschätzung Gottes uns gegenüber. Ich denke, dass Menschen heute solche Worte brauchen. Solche Worte zu hören, ohne sie sich durch eine besondere Leistung zu verdienen zu müssen. Bei uns wird das ja oft nur anerkannt, du bist ein toller Kerl, wenn man was Tolles gemacht hat. Ne? Deswegen gibt es ja die ganzen Stars und Sternchen und was weiß ich alles. Nein, Jesus hatte eigentlich noch gar nicht viel getan. Er war eigentlich nur zur Taufe gegangen und hat dort dieses Wort gehört. Viel zu oft werden Menschen nur wahrgenommen aufgrund ihrer Leistung und nicht aufgrund ihrer Ebenbildlichkeit Gottes. Viel zu oft werden Menschen unter Druck gesetzt, sich Wertschätzung verdienen zu müssen. Wenn das Einzige ist, dann verlieren sie auf lange Sicht ihre Menschenwürde. Vielleicht kennen einige noch diese Aussagen und ab und zu fallen sie auch wieder in unserer Gesellschaft vom menschlichen Produktionskapital. Der Mensch wird heruntergewürdigt, entwürdigt oder auch Human Capital. Das war 2004 das Unwort des Jahres, aber es war es. Dabei wird der Mensch nur noch gesehen als einer, der zu funktionieren hat und nicht mehr in seiner Ebenbildlichkeit, in seiner Menschenwürde als Ebenbild Gottes. Das kann auch in Gemeinden passieren, dass sich solches Denken aus unserer Gesellschaft einschleicht. Jesus ist mit seinen Jüngern so nicht umgegangen. Gott dienen ist etwas anderes, als für Gott zu funktionieren. Beim Letzteren geht oft die Würde und die Freude flöten. Ehrliche Ermutigung und Wertschätzung ersetzt keine Korrektur, sondern fördert sie gerade. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat das einmal so wunderbar so formuliert. Der innere Mensch lebt, wenn Menschen einander das Himmelsbrot der gegenseitigen Wertschätzung, Anerkennung und Liebe reichen. Und dazu ermutigt diese Geschichte mit der Speisung der 5000 uns heute. Es sind Worte Gottes zu uns Menschen, die den Seelenhunger stillen. Der Psalmist bekennt es: Nach dir, Herr, dürstet meine Seele, nach deiner Zuwendung. Es sind Worte Gottes, die den Seelenhunger stillen können, weil sie beständig sind und gültig sind. Nicht wie Wahlversprechen werden sie gehandhabt. Die Jünger bekennen es auch. Du hast Worte, Herr, des ewigen Lebens, in Johannes 6, Vers 68. Und das können wir weiterreichen. Worte der ermutigenden, wertschätzenden Zuwendung und Versöhnung Gottes zu den Menschen. Und das beginnt dort, wo wir uns in unseren Möglichkeiten und unsere Mitmenschen als von Gott gewürdigt wahrnehmen. Und das wünsche ich uns allen von Herzen für die nächste Zeit. Und ich möchte uns einladen, jetzt einfach zu einer Zeit der Stille, zum Nachdenken, was Gottes Geist vielleicht durch meine Worte in euch bewegt hat, angerührt hat, es Gott nennen, Gott hinhalten. Vielleicht mit der Bitte, dass einem bewusst wird, was Gott einem gegeben hat oder wie man es verteilen soll, je nachdem, was eure Seele bewegt. Ich werde diese Zeit mit einem Gebet beginnen und auch mit einem Gebet beenden. Und jeder mag, so wie er kann, Fortsetzung machen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du uns gewürdigt hast, deine Jünger zu sein, ohne dass wir eine große Aufnahmeprüfung oder was auch immer machen mussten. Dass du uns in deine Nähe holst und rufst und Gemeinschaft mit uns haben willst. Dass dir jeder von uns so wertvoll ist, dass du alles eingesetzt hast, damit er mit dir und mit deinem Vater, unserem Gott im Himmel, versöhnt sind. Herr, ich danke dir auch dafür, dass du jeden von uns begabt hast und dass du jeden von uns auch durchdringst mit deiner Kraft und deiner Liebe und dass das die Quelle ist, aus der wir schöpfen können und weitergeben können. Und hab Dank, dass du jetzt auch all das hörst und annimmst, was wir dir bringen und sagen und dir vor die Füße legen. Und Herr, so wirke du weiter in uns und durch uns und mit uns. Lass deinen Frieden in dieser Welt immer mehr Raum gewinnen. Und hilf, dass du immer mehr mit deinem Wort und deiner Gegenwart Quelle wirst für Menschen, deren Seele nach dir dürstet.